Liebe Geschwister, Bodo hat eingangs gesagt, dass er sich sehr freut auf diese Tage und mit ihm sicher alle Geschwister in Schmalkalden. Und ich kann mich dem von ganzem Herzen anschließen, auch für uns, meine Frau und mich, ist das immer eine große Freude, wenn diese Tage näher kommen. Und vielleicht kann ich mal den Geschwistern in Schmalkalden zuerst ganz herzlich danken, dass ihr das immer wieder durchführt, die Konferenz, dass ihr das überhaupt ermöglicht und all die Mühen auf euch nehmt. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal hier hingekommen bin. Ich denke, das ist mindestens 35 Jahre her. Das war noch tief in der Zeit des Kommunismus. Das war natürlich immer etwas ganz Besonderes für uns, die Grenze mitzuerleben und die Gastfreundschaft, die gegenseitige Gemeinschaft. Und das ist wirklich ein ganz großes Teil. Wir haben dem Herrn dafür gedankt, dass er diese Tage schenkt. Und wir danken auch euch dafür. Es liegt mir auf dem Herzen, mal etwas über die Freude der Zusammenkünfte zu sagen. Und zwar anhand von 5. Mose 16. Es gab nämlich unter dem Volk Israel drei große Festzyklen, wo alle Männer über 20 Jahren nach Jerusalem hinaufziehen mussten. Andere durften kommen, viel mehr als nur die Männer. Und das waren ganz besondere Gelegenheiten für das ganze Volk Israel. Aber es war auch eine sehr, sehr große Freude, natürlich für Gott. Wir wollen zuerst mal dieses Kapitel lesen, 5. Mose 16, und dann ein wenig in der Kürze der Zeit über das eine und andere nachdenken. 5. Mose 16, Vers 1. Beachte den Monat Abib und feiere das Passa dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat der Herr, dein Gott, dich in der Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Passa schlachten, Klein- und Rindvieh, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst kein Gesäuertes dazu essen, 7 Tage sollst du Ungesäuertes dazu essen, Brot des Elends. Denn in Eile bist du aus dem Land Ägypten herausgezogen, damit du des Tages deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenkst, alle Tage deines Lebens. Und 7 Tage soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das du am Abend schlachtest, am ersten Tag, soll nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Du kannst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten, am Abend, beim Untergang der Sonne, zur Zeit deines Auszugs aus Ägypten, und du sollst es braten und essen an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und am Morgen sollst du dich wenden und zu deinen Zelten gehen. 6 Tage sollst du Ungesäuertes essen, und am 7. Tag ist dem Herrn, deinem Gott, eine Festversammlung. Du sollst kein Werk tun. 7 Wochen sollst du dir zählen von da an, wo man beginnt, die Sichel an das Getreide zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben magst, so wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst dich daran erinnern, dass du ein Knecht in Ägypten gewesen bist und sollst diese Satzungen halten und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du dir 7 Tage feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelter einsammelst. Und du sollst dich an deinem Fest freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren ist. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deinem Ertrag und in allem Werk deiner Hände und du sollst nur fröhlich sein. 3-mal im Jahr sollen alle deine Männlichen vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an dem Ort, den er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Richter und Vorsteher sollst du dir einsetzen nach deinen Stämmen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Vers 21. Und du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgendein Holz neben dem Altar des Herrn, deines Gottes, den du machen wirst. Und du sollst dir keine Bildsäule aufrichten, die der Herr, dein Gott, hasst. Soweit. Dieses Kapitel setzt eigentlich die Kenntnis von 3. Mose 23 voraus. Und ich hoffe, dass einige oder viele sogar 3. Mose 23 einmal gut studiert haben, weil das ein ganz großartiges Kapitel ist. Das zeigt uns die 7 Feste des Herrn, die alle eine prophetische Bedeutung haben. Ein besonderer Schwerpunkt in 3. Mose 23 ist, dass da die ganzen Opfer aufgezählt werden, die an den verschiedenen Festen gebracht werden mussten. Das waren 7 Feste. 7 ist ja die Zahl der Vollständigkeit oder auch der Vollkommenheit. Und diese Feste sind Gott sehr, sehr wichtig. Übrigens, das hebräische Wort für Fest, das bedeutet eigentlich bestimmte Zeit, um Gott zu nahen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und insofern könnte man sagen, immer wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, ist das für Gott ein Fest. Und es soll auch für uns ein Fest sein. Und ich denke, viele empfinden das so, dass wir jetzt ab heute Abend bis Sonntagabend 17 Uhr gemeinsam ein Fest feiern. Und das Wichtigste ist, dass wir zu dem Herrn kommen, dass er uns segnet, dass er uns Freude schenkt und dann freut er sich und wir bekommen einen reichen Segen. Freude, die dann mit uns geht in die kommende Zeit. So, hier werden nicht alle Feste aufgezählt, sondern hier werden die Feste zusammengefasst in 3 große Festzyklen. Und darüber möchte ich jetzt zuerst mal etwas sagen. Das Ganze beginnt, wie wir hier in Kapitel 16, Vers 1 finden, im Monat Abib. Abib heißt ganz einfach grüne Ähren. Früher begann das neue Jahr beim Volk Israel im Herbst. Als Gott das Volk aus Ägypten weggeführt hat und in die Wüste gebracht hatte, hat er gesagt, jetzt machen wir eine neue Zeitrechnung. Das neue Jahr beginnt nicht mehr im Herbst. Das neue Jahr beginnt jetzt im Frühjahr. Also nicht am 1. Januar wie bei uns. Das gibt ja ziemlich wenig Sinn, ja, Aber das hier hat einen ganz tiefen Sinn, dass Gott anfängt mit dem Monat Abib, grüne Ähren. Und das ist schon der Schlüssel dafür, warum Gott das neue Jahr in den April legt. Das ist etwa März, April nach unserer Zeitrechnung. Nämlich das war so, dass im Monat Abib das Korn schon ziemlich gut gewachsen war. Und als erstes, die Bauern unter euch, gibt es welche hier? Kaum was, schade. Vielleicht höchstens Hobbybauern. Ja, du weißt natürlich Bescheid, nicht? Das erste, was reif wird, ist die Gerste, noch vor dem Weizen. Aber die Gerste ist noch nicht reif, sie steht aber in der vollen Frucht. Die Ähre ist ausgebildet. Und dann wurde in dieser Zeit im Monat Abib, im Monat der grünen Ähren, ging man hinaus auf das Feld und nahm eine Reihe von Halmen, so einen richtigen Arm voll, und dann machte man da so eine Binde mit den Halmen drum und dann war das eine Garbe. Eine Garbe von Gerste. Und diese Garbe wurde dann zu dem Priester gebracht, vielleicht war es der Hohepriester, ich weiß es nicht genau. Und wenn dann dieses Fest war, dann gab man diese große, wunderbare, schöne Garbe dem Hohenpriester und der legte sie auf seine Arme und dann war das ganze Volk zusammen. Da müsst ihr euch viel mehr Leute vorstellen, als wir heute Abend hier sind. Und der stand dann vielleicht so hoch wie ich oder was weiß ich, aber der hatte kein Pult und dann konnten alle sehen, das ist die neue Ernte, eine Garbe von Gerste. Und bevor diese Garbe vor dem Herrn hin und her bewegt wurde, es war ein Webopfer oder ein Hebopfer, durfte man von der neuen Ernte nichts essen. Das Erste bekommt immer Gott. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in der Bibel. Und wenn wir die Dinge Gottes an die erste Stelle setzen, ist das die beste Voraussetzung dafür, dass Gott uns segnet. Tun wir es nicht, empfangen wir nicht den Segen. Es war bei Todesstrafe verboten, von der neuen Frucht zu essen, von der neuen Ernte, bevor diese Gabe nicht gebracht wurde. Großartig, nicht? Aber vorher fand ein anderes Fest statt. Und das war natürlich das Passafest. Das erste aller Feste, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ganz gut vertraut sind mit diesem Fest, denn es wird beschrieben in 2. Mose 12, damals, als das Volk Israel aus Ägypten geführt wurde, hat Gott angeordnet, dass jede Familie, jedes Haus oder noch die Nachbarn dabei, wenn in dem Haus nicht so viele Leute wohnten, ein Lamm schlachtete, das Blut nahm und an die Türpfosten und die Oberschwelle strich. Taten sie das nicht, wurden sie nicht gerettet. Denn in dieser Nacht ging der Engel umher und hat alle Erstgeburt vom Menschen und vom Vieh getötet, wenn das Blut nicht an die Türpfosten gestrichen war. Ein wunderschönes Bild davon, dass ein Mensch an das Erlösungswerk des Herrn Jesus glaubt und hinter dem Blut Schutz findet. Und jetzt wollte Gott, dass dieses Passa jedes Jahr gefeiert wird, zur Erinnerung an das, was einmal geschehen ist, als das Volk Israel aus dem Land Ägypten erlöst wurde. Jetzt mal nur so nebenbei bemerkt, wir brauchen nicht zu warten, dass das einmal im Jahr stattfindet oder wie die Christenheit das Osterfest nur einmal im Jahr feiert. Wir tun das jeden Sonntagmorgen. Das finde ich schon mal sehr gut. Und je nachdem, wie viele Sonntage ein Jahr hat, sind das 52 oder 53 Sonntage. Und jedes Mal feiern wir ein Fest. Oder? Jedes Mal denken wir an das Blut des Herrn Jesus, wenn wir den Kelch sehen. Denken an seinen Leib, den er für uns gegeben hat. So, und jetzt war es so, dass wenn das Passa stattgefunden hatte, das Passa war ein fixes Datum, das war immer der 14. des Monats Abib. Und der jetzt folgende erste Tag einer neuen Woche, das war der Tag, an dem die Erstlingsgabe dargebracht wurde. Und wisst ihr, vor fast 2000 Jahren war es so, dass der Herr Jesus am Freitag gestorben ist, an dem Abend vorher, dem Donnerstagabend, nachdem die Sonne untergegangen war, das war ja schon der neue Tag, denn der neue Tag begann immer mit Untergang der Sonne. So hat der Herr Jesus an diesem Tag, viele haben das Passa erst an dem Freitag gefeiert, aber er hat mit seinen Jüngern zusammen das Passa an dem Donnerstagabend gefeiert. Und dann hat er sein Leben gegeben am Freitag. Nachmittags, um die 9. Stunde, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Er wurde in das Grab gelegt und der nächste erste Tag der neuen Woche war genau 2 Tage später. Der Tag, den wir heute den Sonntag nennen. Und was musste das Volk da machen? Irgendwelche waren hinausgegangen aufs Feld, hatten diese Gabe von Gerste hergestellt. Und der hohe Priester an diesem ersten Tag der Woche nahm jetzt diese Gabe und webte sie vor dem Herrn. Und das war genau der Tag, an dem der Herr Jesus morgens, wir wissen nicht die Uhrzeit, ob das um 2 Uhr war oder um 6 Uhr, wo der Herr Jesus auferstanden ist. Und darum ist diese Erstlingsgabe ein Bild von dem auferstandenen Herrn. Ist das nicht wunderbar? Da haben wir schon 2 Feste. Das sind die beiden Fundamente unseres Glaubens, der Tod des Herrn Jesus und seine Auferstehung. Lasst uns mal eine Stelle lesen aus 1. Thessalonicher 4, wo der Apostel Paulus über die Entrückung schreibt. Und da sagt er, das kann man fast überlesen, aber es ist gut, dass man sich diesen Satzteil mal näher ansieht und auch einprägt. Da sagt er nämlich als Begründung dafür, dass die Gläubigen auferstehen werden, 1. Thessalonicher 4, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist das Fundament meines Glaubens, auch deines Glaubens, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Nach Römer 4, Vers 24 und 25 ist er wegen unserer Sünden gestorben und wegen unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Also das betrifft auch unser Leben, hat unser Leben vollständig verändert. Der Glaube an einen gestorbenen und auferstandenen Herrn. Ja, das ist doch an sich schon völlig Grund genug, um sich zu freuen, oder? Warum laufen Christen oft mit so einem Gesicht rum? Weil sie vergessen haben, dass der Herr Jesus für ihre Sünden gestorben ist, oder ich will es mal anders ausdrücken, weil ihnen das gar nicht mehr so bewusst ist und weil der Herr Jesus auferstanden ist. Geschwister, und beide Dinge feiern wir Sonntagmorgens. Wir feiern den Tod des Herrn Jesus, dass er gestorben ist, und wir können nicht anders, als dass wir Gott dafür danken, dass er den Herrn Jesus auferweckt hat. So, das sind die beiden ersten Feste. Jetzt kommt ein drittes Fest und das rahmt diese beiden anderen Feste mit ein. Und davon haben wir hier gelesen. Vers 4. Und 7 Tage soll kein Sauerteig bei dir gesehen werden in deinem ganzen Gebiet und von dem Fleisch, das du am Abend isst und so weiter. Also 7 Tage. Am Tag des Passas durfte der Israelit keinen Sauerteig mehr essen. Er musste sogar das ganze Haus auf den Kopf stellen, ob irgendwo Sauerteig war. Und er musste aus dem Haus, aus den Wohnungen entfernt werden. Und jetzt durfte man 7 Tage nichts Gesäuertes essen. Und ich sage euch, Sauerteig ist in der Bibel immer ein Bild der Sünde. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Wenn wir an den gestorbenen und auferweckten Herrn glauben, dann möchte Gott, dass wir ein Fest von 7 Tagen feiern, in dem es keinen Sauerteig in unseren Häusern oder, um es anders zu sagen, in unserem Leben gibt. Das jetzt die Sache. Auf der einen Seite freuen wir uns sehr, aber pass auf, es gibt einen Freudenkiller. Und den muss man wirklich sehr ernst nehmen, denn wenn man das nicht beachtet, verschwindet die Freude. Und das ist der Sauerteig. Sauerteig ist immer ein Bild der Sünde. Und wenn wir es uns erlauben, dass wir Sünde in unserem Leben zulassen, dass das passiert, wissen wir alle. Aber wenn wir die Sünde nicht bekennen oder wenn wir an der Sünde kleben bleiben, dann geht die Freude weg. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Immer wenn ich sündige, ja, dann bin ich todunglücklich. Vieles wird mir nicht bewusst. Das wird der Herr mir einmal zeigen. Aber ich gebe dir eine Garantie. Wenn du Sünde in deinem Leben zulässt, eine Bindung, eine Gewohnheitssünde, eine Sünde, die du nicht verurteilst, die Freude wird aus deinem Leben verschwinden. Oder hast du eine andere Erfahrung? Bitte mal die Hand heben, wer trotz Sünde echte Freude in seinem Leben hat. Bodo, du? Auch nicht. Joachim? Bis jetzt noch nicht. Du kannst entscheiden, ob du, um mit Hebräer 11 zu sprechen, die zeitliche Ergötzung der Sünde haben willst, oder ob du echte Freude am Herrn haben willst. Liegt ganz bei dir. Ich will euch keine Bange machen. Ich will auch nicht hier Gericht predigen. Ich möchte einfach nur mal diesen Zusammenhang aufzeigen, dass es mit Sünde keine Freude gibt. Die Freude verschwindet aus dem Leben. Die Kraft verschwindet aus dem Leben. Das Bibellesen flacht ab, oder? Das Gebetsleben wird ganz flach. Ja. Ich möchte fast mit Josua sagen, bitte wählt heute. Wählt die Freude, den Segen oder wählt die Sünde. Es steht bei euch. Jetzt sagt Gott noch, früher haben sich ja jeder in seinem eigenen Haus das Passa gefeiert, jedenfalls in Ägypten. In der Wüste war das auch noch so, da hat jeder so in seinem Zelt das gemacht oder vielleicht sind es auch eine ganze Reihe zum Zelt der Zusammenkunft gegangen, das wird gar nicht so deutlich gesagt. Aber das 5. Buch Mose ist ja ein Buch, das besteht aus 3 großen Reden Moses am Ende der Wüstenreise. Da ist das ganze Volk jetzt fast 40 Jahre durch die Wüste gereist mit allen Problemen, die das mit sich gebracht hat. Alle Männer über 20 Jahren sind gestorben in der Wüste. Stimmt das? 2 nicht. Wie hießen die? Josua und Kaleb. Das waren die einzigen, die geglaubt hatten. Alle 603.548 sind begraben worden. Mose nimmt das Volk nochmal bei der Hand und sagt, komm, wir schauen nochmal 40 Jahre Wüstenreise zurück, gucken uns das Ganze nochmal an. Und dann sagt er immer wieder, und dann macht nicht denselben Fehler, wenn ihr ins Land kommt. Das dauert jetzt nicht mehr lange, dann kommt ihr ins Land. Der Mose wusste inzwischen, dass er nicht ins Land kommt, hat nochmal kräftig gebetet. Er wollte auch ins Land, wollte so gerne in das Land. Gott hat gesagt, lass das, sprich mir nicht mehr davon, du kommst nicht ins Land. Und in einem bestimmten Augenblick, als Mose alle seine Reden vollendet hatte, da sagt Gott zu ihm, jetzt komm mal mit mir auf den Berg Nebo. Wer war schon mal auf dem Berg Nebo von euch? Einer war da. Vielleicht habt ihr mal Gelegenheit, wenn ihr nach Israel kommt, dann macht mal einen Abstecher nach Jordanien und dann geht mal dahin in die Ebene Moabs, wo das ganze Volk war. Dann kannst du den Berg Nebo sehen. Am besten gehst du mal darauf, guckst mal dich um, dann siehst du das ganze wunderschöne Land und dann denkst du an Mose. Gott hat ihm das Land nochmal gezeigt und dann hat er ihn eigenhändig begraben. Also das sind hier alles Reden, die Gott durch Mose an das Volk gerichtet hat. Und dann sagt Gott immer wieder, pass mal auf, wir gucken jetzt nicht nur zurück auf die Wüstenreise, sondern wir gucken auch immer wieder nach vorne, wenn ihr in das Land kommt. Das dauert jetzt wenige Tage, Josua wird euch dann führen und dann werdet ihr durch den Jordan ziehen und dann seid ihr für immer in dem Land. Und dann möchte ich gerne, dass ihr ganz bestimmte Dinge beachtet. Wenn dann zum Beispiel der Passatag kommt im Monat Abib, wenn das Passafest gefeiert werden soll, ich möchte nicht mehr, dass ihr das zu Hause feiert. Ich möchte gerne, dass ihr alle zu mir kommt. Denn ich werde eine Stadt auserwählen und Gott nennt die Stadt hier nie mit Namen, sondern sagt immer der Ort, den ich erwählen werde. Es hat nebenbei noch 400 Jahre oder mehr gedauert, bis endlich der David den Platz gefunden hat, auch noch durch eine kleine Katastrophe. Aber dann war klar, das ist jetzt der Platz, dann hat David den gekauft, dieses kleine Stück Erde, um das sich die ganze Welt streitet, 3 Weltreligionen. Und da hat der Tempel dann später gestanden und das war der Ort, wo Gott wohnen wollte, den er erwählt hat, um meinen Namen da wohnen zu lassen. Und da merkt ihr schon, Gott möchte, wenn jetzt dieses große Fest kommt, die Erinnerung an das Passa, an die Erlösung, wir sagen neutestamentlich an den Tod des Herrn Jesus, dann sollt ihr alle zu mir kommen. Alle Männer, alle, die über 20 sind. Wenn ich mich so umgucke, dann habe ich den Eindruck, das sind eine ganze Reihe, über 20. Wenn ihr Juden wäret, wäret ihr verpflichtet und wir würden im Land wohnen, dass ihr alle zum Fest des Passa nach Jerusalem hinaufzieht. Das war echt eine große, feiernde Menge. Die haben dann sehr schön gesungen. Zum Beispiel die Psalmen 120 bis 134, die sogenannten Stufenlieder. Oder man kann die auch übersetzen mit Hinaufziehlieder. Denn Jerusalem war ja 800 Meter hoch, also da mussten alle so ein bisschen nach oben kraxeln. Und dann, wenn sie einen trafen, haben sie sich zusammengetan zu kleinen Menschentrauben und haben dann gesungen. Das war eine feiernde Menge. Also sowas hätte ich auch gerne mitgemacht. Schade, dass wir heute alle mit dem Auto in die Versammlung sonntagmorgens fahren. Das Schönste wäre, wenn man gehen könnte und überall kämen die Geschwister und man könnte schon ein bisschen erzählen und Gemeinschaft haben und freut sich auf die Stunde. Ich möchte, dass ihr alle zu mir kommt. Und da sollt ihr das Passa schlachten und dann sollt ihr daran denken, dass ihr aus Ägypten erlöst worden seid. Aber bitte, bitte, bitte kein Sauerteig essen. Und die 7 Tage sind nicht nur ein Bild von den ersten 7 Tagen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sondern von seinem ganzen Leben. Das ist die Bedeutung des Festes der ungesäuerten Brote. So, wenn dieses schöne Fest vorbei ist, jetzt musste das Volk Israel zählen. Wer von euch zählt gerne? Ich finde zählen, ich finde so schön, dass es die Mathematik gibt. Zählen. Ach, wir zählen doch alle. Manchmal zählen die Kinder die Tage bis zum Geburtstag oder was auch immer. Oder man zählt, wie viele Tage Ferien man jetzt hat. Die französischen Kinder haben 2 Monate Ferien, das habe ich mir immer gewünscht. Ja, da kann man doch jeden Tag zählen, sich freuen. Aber hier soll das ganze Volk jetzt zählen, und zwar ab dem Tag, wo die Erstlingsgabe dargebracht worden ist. Jetzt muss man zählen 7 Wochen. Wo kommt man dann raus? Man kann auch 50 Tage zählen. Dann kam das nächste Fest. Und das Fest wird das Fest der Wochen genannt. Und wisst ihr, was an diesem Fest geschah? Das wird hier nicht erwähnt. Dazu müsst ihr 3. Mose 23 lesen. Jetzt fehlt natürlich die Zeit, dass wir das ausführlich machen. An diesem Tag musste das Volk hinausgehen. Dann war der Weizen reif. Und man erntete ein paar Halme, schlug die aus, machte Mehl aus den Körnern, aus den Weizenkörnern, und daraus wurden 2 Brote gebacken. Übrigens mit Sauerteig. Und dann wurden diese 2 Brote, also jetzt nicht eine Garbe, sondern wirklich 2 Brote, die fix und fertig waren, die man essen konnte. Die wurden jetzt zum Tempel gebracht. Und dann wurden die genauso vor Gott hin und her bewegt. Jetzt begann nämlich eine neue Ernte. Und bevor diese 2 Webebrote dargebracht wurden, am Tag des Wochenfestes, durfte niemand von der neuen Weizenernte essen. Das war bei Tode verboten. Das erste von der neuen Ernte bekam Gott. Jetzt frage ich euch, wovon sind die 2 Brote ein Bild? Wisst ihr, wenn man vom Tag der Erstlingsgabe 7 Wochen rechnet oder 50 Tage, dann kommt man wieder zu einem ersten Tag einer neuen Woche. Und dieser erste Tag der neuen Woche, der heißt, das ist der 50. Tag. Auf Griechisch heißt das Pentekoste. Und davon ist das deutsche Wort Pfingsten abgeleitet worden. Pfingsten heißt nicht weniger und nicht mehr als der 50. Der 50. Tag seit der Darbringung der Erstlingsgabe. Und jetzt werden 2 Brote dargebracht. Jetzt frage ich euch, was ist passiert am Pfingsttag? Ja, natürlich. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde oder Versammlung Gottes. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 2. Und warum waren das 2 Brote? Die Versammlung ist doch eine Einheit. Alle zusammen bilden doch eine feste Einheit, aber das sind 2 Brote. Warum? Weil Gott etwas Neues macht, denn er rettet Menschen aus seinem alten Volk Israel und Menschen aus allen Völkern. Darum sind das 2 Brote. Und jetzt kann man auch verstehen, dass die Brote noch Sauerteig haben. Denn die Gläubigen haben, nachdem sie sich bekehrt haben, immer noch diese sündige Sauerteig-Natur. Oder gibt es hier einen, der keine sündige Natur mehr hat? Du? Du nicht. Aber dann bin ich ja nicht alleine. Gibt es jemanden, der seit seiner Bekehrung nicht mehr sündigen konnte? Gibt es nicht. Aber das Schöne ist, die Brote wurden gebacken. Und Sauerteig kann so lange wirken, bis das Brot gebacken wird. Dann hört der Sauerteig auf zu wirken. Und das ist ein schönes Bild davon, was Gott möchte bei uns Christen. Denn wir sind diese Brote, dass der Sauerteig nicht mehr arbeitet. Und wenn es mal passiert, Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, wenn wir aber gesündigt haben, es passiert. Passiert immer wieder. Leider ist eine sehr betrübliche Tatsache. Aber wir sollten niemals denken, es ist normal, wenn ein Christ sündigt. Gott möchte das nicht. Und er gibt uns auch alle Gnade, dass wir, wenn wir noch an der Sünde hängen, dass Gott uns davon frei macht. Weil nämlich sonst keine wirkliche, echte Freude aufkommen kann. So, und jetzt heißt es hier in Vers 10, und du sollst dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben magst, so wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. So, Gott hat immer gerne, wenn die Glieder seines Volkes oder seine Kinder zusammenkommen, dass die alle was dabei haben. Die haben alle was in der Tasche und alle was im Herzen. Ja, wollen wir uns das mal merken? Ich greife jetzt schon mal vor, weil wir es schon gelesen haben. Was finden wir ab am Ende von Vers 16? Und man soll nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Also wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann sollen wir alle was bei uns haben. Und damals war das so, ihr könnt das nachlesen in Kapitel 14, wenn dann die Israeliten alle kamen, die haben ja in der Zwischenzeit junge Tiere bekommen. Und wenn das ein Erstgeborenes war, dann gehörte das Gott. Es musste Gott gebracht werden. Und dann kamen die alle mit ihrem erstgeborenen Tier an. Ein Rind, was noch? Ein Schaf, einer hatte ein Schaf, ein Erstgeborenes. Einer hatte eine Ziege, ein Erstgeborenes. Allerdings nur die Männlein. Die Frauen, die hatten es da gut. Ich meine jetzt die weiblichen Tiere. Aber die Männchen mussten alle, das Erstgeborene musste immer Gott gebracht werden. Und dann hatten sie ja auch im Laufe der Zeit so den Zehnten zurückgelegt. Denn davon lebten zum Beispiel die Leviten. Den brachten sie auch mit, sonst hatten sie ja keine Gelegenheit. Es gab ja noch kein Girokonto, dass man das alles nach Jerusalem überweisen konnte. Nein, man nahm das mit, wenn man zu dem Fest ging. So, und wenn jetzt jemand dachte, ach, das ist mir aber zu wenig, wenn ich nur das gebe, was Gott vorschreibt, ich möchte Gott einfach mal eine Freude machen, ich gebe dem noch mehr. Dann wurde das alles dahin gebracht und eingesammelt. Wenn jetzt einer eine ganz lange Reise machen musste, sagen wir mal, der wohnte in Berseba, das ist ja schon ziemlich im Süden, oder sagen wir, der kam sogar von Eilat oder Elat, da war er noch viel weiter. Der konnte auch die Tiere verkaufen. Der nahm dann das Geld, tat das in seinen Hosensack, machte seine Reise nach Jerusalem, vielleicht auf einem Esel oder wie, und dann konnte er dafür wieder solch ein Tier kaufen und konnte Gott das Tier auch opfern. Das war auch möglich. Aber den Zehnten hat er natürlich dabei. Und später im Jahr, wenn alles reif war, dann brachte der auch noch Oliven mit oder Olivenöl. Oder brachte auch Wein mit. Alles wurde dahin gebracht. Und was steht dann hier? Wenn dann das Volk versammelt war, vielleicht waren da viele, viele gekommen. Ich nehme mal an, eine halbe Million oder so. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, zur Zeit des Herrn Jesus, da wohnte etwa eine halbe Million in Jerusalem. Und wenn diese großen Feste stattfanden, erstmal das Fest, der ungesäuerten Brote, wo es keinen Sauerteig geben durfte. Dann kamen sie dorthin und auch zum Wochenfest, also zum Passafest und zum Wochenfest. Und brachten alles da und hatten viel mehr dabei. Jetzt habe ich den Gedanken wieder. Da wohnte etwa eine halbe Million in Jerusalem selbst. Und dann kam noch eine halbe Million zu Besuch. So dass zu den Festtagen manchmal eine Million Menschen da waren. Und Jerusalem war bei weitem noch nicht so groß, wie es heute ist. Und vielleicht sogar manchmal noch mehr. Was meinst du, was da los war? Und dann hatten alle was dabei und dann wurde aufgeteilt. Und dann steht hier in Vers 11, und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Freuen über das, was Gott gegeben hat. Und davon etwas mitbringen, um es Gott zu geben. Und zwar du und dein Sohn und deine Tochter, also die eigene Familie, und dein Knecht und deine Magd, solche, die angestellt waren, der Levit, der war auch, den hatte man gebeten, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in Kirjat Jearim wohnte, dann sagte der zu dem Levit, du, ich gehe jetzt hinauf und ich habe einige Sachen dabei, ich hätte gerne, dass du mitkommst. Ja, sagt er, wenn du mich einlädst, komme ich natürlich mit. So, dann waren die Leviten, viele Leviten waren da und nicht nur sie, sondern Gott sagt auch der Fremde. Das waren Heiden, die Gott liebten, möglicherweise auch zum Judentum konvertiert waren und schließlich die Waise und die Witwe. Da nahm man dann noch Waisen mit und auch Witwen. Ist das nicht schön? Früher hatten die nichts, die waren sehr minder bemittelt, um nicht zu sagen arm. Und alle kamen nach Jerusalem, ein großes Volk, und du sollst dich nur freuen. Ich finde das so schön. Gott hat Freude daran. Er gibt eine neue Ernte zum Fest der Wochen. Und das ganze Volk soll sich freuen, nur freuen. Ist das nicht schön? Und jetzt übertrage ich das nochmal auf Sonntagmorgen. Wie schön wäre das, wenn wir alle herkommen und haben irgendetwas, was uns in der Woche sehr erfreut hat an dem Herrn Jesus. Nicht, dass jetzt alle das sagen und dass hier, wer weiß, wie viele sich beteiligen, manchmal 5 gleichzeitig oder so, das meine ich nicht. Aber dass jeder etwas hat und so wie der Herr es führt. Und das gilt natürlich nicht nur für die Brüder. Ich hoffe, dass sich ganz viele Brüder hier in Schmalkalden beteiligen. Ich bin mal gespannt auf Sonntagmorgen. Aber es geschehe alles in Ordnung. Und selbstverständlich, die Schwestern haben auch ihre Herzen voll, auch wenn sie sich in der Zusammenkunft nach 1. Korinther 14 nicht laut beteiligen, indem sie Gebete sprechen oder Lieder angeben, aber ihre Herzen sind voll. Und dann nimmt der Geist Gottes das aus den Herzen der Einzelnen und er bewegt irgendeinen Bruder, dass er das ausspricht, was auch in den Herzen der anderen vorhanden ist. Was müssen das für Sonntagmorgensstunden sein? Ich kenne manche Sonntagmorgensstunden, die sind irgendwie gelähmt. Da denkt man ja, geht das denn überhaupt nicht weiter? Haben wir denn alle nichts? Da kommt überhaupt keine richtige Freude auf. Schon mal erlebt? Ja, hier haben wir das schöne Vorbild. Die kamen alle, die hatten alle was dabei. Alle. Man durfte nicht leer vor dem Herrn erscheinen. Und dann wurde geteilt, dann freute man sich daran, an all den Gaben, die Gott gegeben hat. Und dann konnte man sich daran erinnern, jetzt habe ich eben noch wieder was vergessen. Und zwar, Gott freut sich sehr über das Lob und den Dank, den er von uns empfängt, ob aus dem Mund oder dem Herzen. Aber wenn dann die Stunde zu Ende ist, dann freut Gott sich auch sehr, wenn du ihm etwas ganz anderes gibst. Was meine ich damit? Ich meine damit die Kollekte des Wohltuns, vergesset nicht. Das steht in Hebräer 13. Es gibt 2 Arten von Opfern. Das eine sind die Opfer von Lob und Dank, das sind die geistlichen Schlachtopfer. Und das andere sind die materiellen Schlachtopfer. Und wie schön ist es, wenn so viel in den Beutel eingelegt wird, dass der einfach prallvoll ist, ja? Das wäre doch was. Wie geht dir das eigentlich beim, wenn du etwas gibst, dem Herrn etwas bringst? Drehst du das erst 3-mal rum und denkst, die Hälfte reicht auch? Oder denkst du, nein, der Herr hat mir solche Freude gegeben in dieser Woche und ich habe auch noch eine Gehaltserhöhung bekommen? Gibt es das heute noch? Naja, da hat ja die Gewerkschaft für gesorgt, ne? Oder? Oder irgendwie einfach aus Freude, dass man Gott etwas von dem gibt. Ab wann sollte man geben? Ab 20 oder 21 oder 25? Ich würde gerne mal sagen, wenn du ein regelmäßiges Einkommen hast und wenn es nur ein Taschengeld ist, ich sage nur, dann überleg doch mal, ob du nicht dem Herrn damit eine Freude machen kannst. Wenn du im Monat 20 Euro bekommst und gibst dem Herrn davon 2 Euro, oder, ich will ja keine Vorschriften machen, oder? Überhaupt nicht. Und wir, die wir älter sind, geben wir immer dasselbe oder sagen wir mal, nein, jetzt gebe ich dem Herrn mal etwas mehr. Vielleicht sagst du, wir haben so eine schöne Zusammenkunft hier in Schmalkalden, der Herr hat uns solch eine Freude geschenkt, jetzt greife ich doch mal tiefer in meinen Beutel rein. Ich gebe ihm am Sonntag mal das Doppelte. Meine Erfahrung ist, je weniger man gibt, desto weniger Freude hat man. Und dann steht auch noch in 1. Korinther 8 oder 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn man das so macht, ja, kannst du vergessen. Da waren Reiche, die haben sehr viel in den Kasten eingeworfen. Da kommt eine ganz arme Witwe und dann bringt die 2 Cent. Das war ihr ganzer Lebensunterhalt. Das wäre doch wirklich verständlich gewesen, wenn sie gesagt hätte, die Hälfte behalte ich, gebe 1 Cent und einen behalte ich für mich. Nein, sie gibt 2. Und was sagt der Herr? Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Es kommt nicht auf die Höhe an. Es kommt darauf an, ob wir das aus Liebe zum Herrn geben. Das ist ein schönes Kapitel, oder? Da kann man so viel draus lernen. 5. Mose 16. Wir kommen zum letzten Fest und damit auch schon fast zum Ende. Jetzt kommt das Fest, also der erste Festzyklus, der war im Monat Abib, also im Frühjahr. Das zweite Fest war ungefähr im Mai oder je nachdem, wie das fiel, Anfang Juni. Jetzt machen wir einen Sprung in den Herbst, in den 7. Monat. Und was wir hier nicht erwähnt finden, das ist das Fest des Gedächtnisses des Posaunenhalls. Das fand statt am 1.7., je nach Lage im September oder Oktober. Das hing immer vom Mond ab, ja, das führt zu weit, wenn ich das jetzt ausführe. 10 Tage später war der große Versöhnungstag, an dem man nichts essen durfte. Da musste man einen ganzen Tag fasten und seine Sünden bekennen. Und 5 Tage später, am 15. des 7. Monats, war das Laubhüttenfest. Und das dauerte 7 Monate. 7 Tage. Das wäre schön, 7 Monate. Und dann haben wir hier gelesen, das Fest der Laubhütten, Vers 13, sollst du dir 7 Tage feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelter einsammelst oder eingesammelt hast. Also, das ist einmal die Tenne. Auf der Tenne wird das Getreide verarbeitet, ob das nun die Gerste ist oder der Weizen. Also die Kornernte war bei weitem schon abgeschlossen, schon längere Zeit. Jetzt gab es aber eine neue Ernte, das war die Ernte der Kelter. Und was wurde gekeltert? Natürlich der Wein und das Olivenöl. Das waren die besonderen Ernten und Gaben, die Gott seinem Volk gegeben hat. So, jetzt hat das Volk gesehen, Gott hat sie wieder überreich gesegnet. Da waren Fässer voll Olivenöl. Was kostet ein Liter Olivenöl heute? Müssen wir mal die Frauen fragen. Gutes Olivenöl? 16 Euro oder so? Je nachdem, wenn es gut ist. So, jetzt stellen wir vor, Gott hat ganz viele Oliven gegeben. Der Wein war dieses Jahr sehr, sehr gut geraten, weil es viel Sonne gab und genügend Regen. Der Wein war sicher nicht so gut wie den der Herr Jesus aus Wasser in Wein verwandelt hat. Aber es war eine sehr gute Ernte. Gott hatte seinem Volk alles gegeben. Jetzt denken wir gar nicht an die vielen Obstsorten, die es gab. Ob das die Feigen waren oder die Granatäpfel oder ob es der Honig war, der wieder gegeben worden war. Gott hatte sein Volk so reich gesegnet, jetzt kommt das Volk mit all den Sachen, Teilen davon und bringt die alle in die Gegenwart Gottes. Und wieder fangen sie an, alle davon zu essen. Die Witwe und die Waise kann sich mal so richtig satt essen. Der Levit hat vielleicht auch mal Tage gehabt, die nicht so waren, wie man sich das wünscht. Der aß sich auch satt. Es kam eine Freude auf und Gott sagt, ihr sollt euch freuen. Nein, hier steht sogar am Ende von Vers 15, und du sollst nur fröhlich sein. Was, Horst? Nur fröhlich in der Gegenwart des Herrn. Was wäre das schön, wenn wir solche Tage erleben, der Bodo hat schon davon gesprochen, wo eine Freude, eine Atmosphäre da ist, wo eine Fröhlichkeit aufkommt. Und ich habe den Eindruck, dass fröhlich sein, dass das noch über sich freuen hier hinausgeht. Es scheint eine Steigerung zu sein. Aber es ist natürlich eine Fröhlichkeit in und mit Gott. Da denke ich an Lukas, ich glaube 15, Vers 24. Als der verlorene Sohn gefunden ist und nach Hause kommt, was steht da, als sie das Kalb geschlachtet haben? Dass sie ein Fest gefeiert haben und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sie fingen an. Die fingen an. Und ich möchte mal wissen, wann diese Freude bei Gott endet. Nie. Das ist eine Freude, sie fingen an, fröhlich zu sein, die uns fast schon in den Himmel hinaufhebt. Und das sind so Augenblicke, wenn wir als Volk Gottes versammelt sind, wenn unsere Herzen auf den Herrn gerichtet sind, wenn unsere Herzen rein sind, wenn wir die Sünde verurteilt haben, wo eine Freude aufkommt, wo man meint, jetzt könnten wir eigentlich doch alle zum Herrn gehen. Und ich habe schon so manche Sonntagmorgensstunde erlebt, wo dann am Schluss, da kam das so richtig durch, da betet ein Bruder, Herr, warum kommst du noch nicht? Wir möchten jetzt zu dir. Das war heute so eine schöne Stunde. Können wir das nicht immer haben? Und der andere schlägt ein Lied vom Kommen des Herrn vor. Sie fingen an, nur fröhlich zu sein. Was? Wer 5. Mose 16 noch nicht studiert hat, dem möchte das heute Abend mal anbefehlen. Du wirst noch viel mehr finden, als ich heute Abend in der kurzen Zeit darauf hinweisen konnte. Ich habe ja gar nicht die Verse behandelt, nicht? Das geht ja gar nicht aus Zeitgründen. So ein schönes Kapitel. Jetzt muss ich mit zwei Dingen enden. Das sind wieder Freudenkiller. Der erste Freudenkiller war, dass man Sauerteig in seinem Leben zulässt. Der nächste Freudenkiller, Bodo, ich muss übersetzen. Killer ist, wenn man etwas, ein Töter, ein Freudentöter, ein Freudenverderber, was die Freude kaputt macht. Das nächste ist, Richter und Vorsteher sollst du dir einsetzen. Es gibt unter dem Volke Gottes leider immer, wie sagt Joachim, das habe ich hier gelernt in Schmalkalden, Bambule. Schwierigkeiten. Man hat Stress miteinander. Geschwister, vertragen Sie sich nicht. Gibt es das bei euch? Bei euch nicht. Glückliche Versammlung. Kommen immer mal Zeiten, da wird es schwierig. Jetzt braucht man Richter und Vorsteher, die zuhören können, die ein gerechtes Urteil sprechen, die nicht parteilich sind, die keine Geschenke annehmen, die Streit schlichten können. Ein Thema, das der Apostel Paulus sehr ausführlich in 1. Korinther 6 behandelt. Die hatten Streitigkeiten miteinander und dann sind die sogar vor ein weltliches Gericht gegangen. Man braucht also, und da können wir für beten, dass Gott in der Versammlung Vorsteher und Richter schenkt. Glücklich die Versammlung, die Vorsteher und Richter hat. Ich meine damit jetzt solche Leute, die in der Lage sind, Schwierigkeiten, die unter Geschwistern auftreten, zu lösen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Versammlung durch Streit zerbricht. Wenn ich so rumkomme und höre, dass da ist wieder eine Trennung, da war wieder eine Trennung, man versteht sich nicht mehr. Und dann kommt ein letztes. Du sollst dir keine Aschera pflanzen, irgendein Holz neben dem Altar des Herrn deines Gottes. So Aschera war eine, das war so ein Baum oder eine Bildsäule. Wenn ich Aschera höre, Ascherim, dann sind das mehrere Bäume. Dann denke ich so an Tannenbaum, ja. So wenn jetzt Weihnachten wäre und einer von euch würde sagen, können wir denn nicht mal ein Bäumchen hier hinstellen? Okay, komm, ich will hier nichts gegen Weihnachtsbaum sagen, wenn jemand den haben möchte. Aber hier geht es darum, dass man, dem Volk Israel wird gesagt, das könnt ihr nachlesen, 5. Mose 12, die sollen alle Kultgegenstände der heidnischen Nationen vernichten, die es damals in Israel gab. Weil wenn sie also in das Land kämen, alle Aschera umhauen oder Ascherim, alle Hügel vernichten, allen Götzendienst endgültig aus dem Land vertreiben. Und was lesen wir, nachdem sie im Land sind, was haben sie gemacht? So viele haben Aschera aufgestellt. Und das Schlimmste ist, wenn man solch einen Baum, solch einen Kultgegenstand, und das war ein Baum zu Ehren einer heidnischen Göttin, einer sidonischen Gottheit, einer Fruchtbarkeitsgöttin. So hat man da hingetan, hat gedacht, so, wenn wir den in das Haus des Herrn bringen, dann werden wir alle Fruchtbarkeit bekommen, ja? Und dabei hasst Gott den Götzendienst so sehr. Und es gibt kein Kapitel in 5. Mose, wo Gott nicht darüber spricht, passt auf, wenn ihr in das Land kommt, dass ihr keinen Götzendienst einführt. Das ist, ja, und wenn man dann die Geschichte von Salomo liest, ich kann es nicht verstehen. Lasst uns mal 1. Könige 11 aufschlagen. Und was finden wir da? Erste Könige 11, jetzt hatte der Salomo 1000 Frauen, ja, unfassbar. Und weil das zum großen Teil Götzendiener waren, dann hat der Salomo aus Gefälligkeit oder aus Liebe zu seinen Frauen, hat er den Götzendienst eingeführt. Und da lesen wir in Kapitel 11, Vers 5, und Salomo wandelte der Astoret nach, das ist diese sidonische Gottheit, zu deren Ehren man die Aschera oder die Ascherim aufstellte. Und dann lesen wir später noch einmal dasselbe, ich glaube in Vers 33, wenn ich mich nicht irre. Da sagt Gott, dass er Gericht bringen wird, Vers 33, weil sie mich verlassen und sich niedergebeugt haben vor Astoret, der Gottheit der Sidonier und so weiter. Wie können wir das anwenden? Ich möchte es mal so anwenden, wir haben heute Abend vieles angewendet auf die Sonntagmorgensstunde, auf die Anbetungsstunde, auf die Stunde des Brotbrechens. Und ich glaube, dass diese Anwendung absolut in den Zusammenhang passt, dass wir in die Sonntagmorgensstunde Elemente hineinführen für einen fremden Gott, wodurch die wahre Anbetung gehindert oder gedämpft wird. Geschwister, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn welche auf die Idee kämen und würden sagen, können wir nicht mal hier eine Band sonntagmorgens installieren? So richtig mit Rambazamba. Ich weiß nicht, ob ich ein zweites Mal dahin ginge. Obwohl das heute in so vielen Gemeinden zugelassen wird. Und dann sagen die Alten, ja, wir wollen doch nicht die Jugend verlieren. Das ist jetzt mal ein Beispiel von vielen anderen, dass man etwas hineinbringen kann in die Anbetung, was fleischliche, um nicht zu sagen götzendienerische Elemente sind, die sich mit der wahren Anbetung in Geist und Wahrheit nicht vertragen. Ist das nicht sehr ernst? Jetzt muss ich leider mit Negativem aufhören, weil das so ernst ist. Wir haben jetzt dreimal in dem Kapitel gelesen, was für eine Freude das gibt, wenn man dem Herrn etwas gibt, wenn man in seine Gegenwart kommt, wenn man etwas mitbringt und miteinander teilt, ob an geistlichen Gaben oder an materiellen Gaben. Aber wir haben auch dreimal gefunden, dass es ernste Dinge gibt, die die Freude verhindern. Und wir wollen beides uns anhören vom Herrn. Es steht ja in seinem Wort. Er warnt sein Volk und sagt, folgt doch meinen Satzungen, ich werde euch überreich segnen. Verfallt ihr dem Götzendienst, werde ich euch nicht mehr regnen, ich werde den Himmel verschließen und eines Tages werdet ihr aus dem Land vertrieben werden. Und genau so ist es passiert. Das möchte der Herr nicht. Er möchte uns reichlich segnen und er möchte uns Freude geben, so viel an ihm liegt. Aber wir müssen auch die Voraussetzungen dazu bringen.